Geschwister, wir wohnen ja nicht weit weg von Dresden und unsere schöne Landeshauptstadt ist ja bekannt für seine Malereien. Man muss gar nicht so lange danach Ausschau halten, sie fallen einem ziemlich schnell ins Auge, an Brücken, Schallschutzwänden, Stromkästen, überall. Manchmal enorm kunstvoll und manchmal so ein bisschen verschmiert, dass man den Eindruck hat, dass der Künstler ein bisschen auf der Flucht war. Und fast alles in den Farben schwarz-gelb gehalten. Und alle haben dasselbe Thema. Nicht selten reden sie von der guten alten Zeit. Europapokal, DDR-Meister, FDGB-Pokal, da ging richtig was früher. Was war denn das für ein super Verein damals? Was für eine Spitzentruppe? Ich weiß noch nicht, wer von euch Fan ist und das ein bisschen verfolgt, das Spielgeschehen von Dynamo Dresden. In den letzten Jahren ist es ein bisschen eine Wundertüte, dieser Verein. Nicht selten verliert er Spiele auch gegen vermeintlich schwächere Gegner. Man will sich gar nicht so richtig vorfreuen, weil man gar nicht weiß, was da auf einen zukommt. Das ist echt zäh manchmal. Und man fragt sich, was ist da los? Haben die alles verlernt? Theoretisch ist klar, das sind Meister am Ball. Richtig gute Fußballer, eine ganze Menge davon, die können was. Die wissen eigentlich, wie es geht, Taktik, Spielaufbau, Tore schießen, Bälle halten. Und irgendwie muss man sich doch mal daran erinnern, wie das geht. Oder was sie eigentlich können. Und vielleicht ist genau das auch, was der Trainer sich immer wieder sagt, Mensch, wie kann ich denn die Spieler motivieren? Und dann stelle ich mir das so vor, wie er da vor den Spielern steht, Mensch, ihr wisst das doch, wie es geht. Eigentlich habt ihr das da auch schon mal gezeigt, was ihr könnt. Aber wahrscheinlich bleibt auch ihm nichts übrig, als immer wieder zu hoffen und sich vielleicht auch an die guten alten Zeiten zu erinnern. Und nicht selten gibt es da Parallelen zu unserem Glaubensleben. Wie geht's dir da aktuell? In deinem Leben mit Gott, bist du an der Tabellenspitze? Jeden Tag Erfolg und immer ungebrochen einen guten Draht zu deinem Herrn, eine beste Beziehung zu Jesus, ein Leben geprägt von der Größe und der Liebe Gottes. Und du siehst, wie Gott in deinem Umfeld handelt, vielleicht sogar als Folge deines Gebets geschehen Dinge. Wo hast du ihn ganz besonders gespürt? An welcher Stelle hast du seine Stärke wahrgenommen? Oder geht es dir eher wie so ein Fan von Dynamo, dass du eigentlich um das Potenzial weißt, aber irgendwie kommt es nicht zum Tragen? Theoretisch ist alles klar, wie es geht. Und du erinnerst dich an die großartigen Zeiten. Aber du kannst so oft die Auswirkungen, die guten Auswirkungen, die dein Glaubensleben ja eigentlich haben sollte, in deinem Alltag nicht erkennen. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich ein bisschen den Vergleich mit dem Fußball beenden, weil der hinkt. Der abstiegsbedrohte Verein kann ja nochmal investieren, einen neuen Spieler kaufen. Oder den Trainer wechseln, das ist jetzt bei Gott nicht so einfach. Aber falls du jetzt etwas länger überlegen musstest, um so ein bisschen in der Vergangenheit zu kramen, um dich an die guten Zeiten mit Gott zu erinnern, dann geht es dir wie dem Schreiber des Textes, zu dem ich mir Gedanken gemacht habe, die ich mit euch gerne teilen will, der Psalm 85. Und ihr könnt es gern mitlesen nach der Neue Leben-Übersetzung. Da heißt es, für den Chorleiter ein Psalm der Nachkommen Korachs. Herr, du hattest Freude an deinem Land und hast Israel aus der Gefangenschaft befreit. Du hast deinem Volk seine Schuld vergeben und alle seine Sünden zugedeckt. Du hast von deinem Zorn abgelassen und die Glut deines Zornes gelöscht. Nun wende dich uns wieder zu, Gott unseres Heils, und vergiss deinen Zorn auf uns. Willst du uns denn für immer zürnen? Willst du deinen Zorn auch auf die künftigen Generationen ausdehnen? Willst du uns nicht lieber neues Leben schenken, damit dein Volk sich wieder an dir freuen kann? Zeige uns deine Liebe, Herr, und schenke uns dein Heil. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott, der Herr, spricht, denn er verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Lass nicht zu, dass sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihm die Ehre geben, und unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Ja, der Herr wird es uns gut gehen lassen und unser Land wird reiche Ernte tragen. Gerechtigkeit wird ihm vorangehen und für ihn den Weg bereiten. Amen. Gott, ich bitte dich, dass du durch dieses Wort zu uns sprichst. Bitte führe uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir erkennen, was du uns sagen willst, dass wir spüren, wie dieses Wort in unserem Herzen ankommt und Frucht bringt, weil es gute Wurzeln schlägt auf dem fruchtbaren Boden, der bereitet ist. Lass dieses Wort Auswirkungen haben auf uns und unser Leben. Amen. Irgendwas läuft schief, Gott. Eigentlich bin ich ja davon überzeugt, dass du mächtig bist. So viele Menschen erzählen mir davon. Und ich will das ja auch gerne glauben. Aber wenn ich mein Leben, wenn ich meinen Alltag, mich selbst erlebe, dann komme ich da schon ins Fragen. Müsste das nicht wesentlich deutlicher zum Ausdruck kommen? Sollte ich dich nicht viel häufiger spüren? Eigentlich traue ich dir mehr zu. Also wenn du mich fragst, sehe ich da einen riesen Unterschied zwischen dem, was ich über dich gehört habe, dem, was ich glaube und dem, was ich erlebe. Theorie und Praxis, das passt nicht so richtig aufeinander. So ungefähr kommt es in den ersten Versen dieses Psalms zum Ausdruck. Und es macht in erster Linie deutlich, es ist völlig in Ordnung, mit Gott so zu reden. Wir sollten uns nicht immer nur an das erinnern, was wir Gutes erlebt haben und das andere alles wegdrücken, sondern wir dürfen Gott auch klar sagen, wo wir Differenzen sehen, wo wir vielleicht enttäuscht sind, wo wir mehr erwartet haben und natürlich auch das, was wir uns wünschen und was wir für die Zukunft erwarten. Und wir dürfen auch ehrlich zum Ausdruck bringen, wenn wir uns unsere aktuelle Situation anders vorgestellt haben. Und mich begeistert das in diesem Psalm, dass dieser Beter eben sich nicht nur in Nostalgie verliert und sagt, ach, wie schön war das alles. Und er weint auch nicht ausschließlich der Vergangenheit nach, sondern er analysiert und er macht einen konkreten Gegenvorschlag. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Nicht bloß rumschimpfen, sondern konstruktiv mit Gott im Gespräch sein. Willst du uns denn für immer zürnen? Willst du deinen Zorn auch auf künftige Generationen ausdehnen? Willst du uns nicht lieber neues Leben schenken, damit dein Volk sich wieder an dir freuen kann? Das kann man ruhig mal fragen. Meinst du das wirklich ernst, Gott? Unser Gebet darf und soll aktiv sein. Und wir sind nicht dazu verpflichtet, alles, was geschieht, passiv hinzunehmen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr in unserem Glaubensleben, dass wir uns ohnmächtig fühlen, dass wir dann hilflos akzeptieren, dass da eine gewisse Lücke bleibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und dann meinen wir, das hinzunehmen, das ist echter Glaube und das ist ein Zeichen des Vertrauens. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist eine Herzenshaltung, zu der wir aufgefordert sind. Aber es heißt nicht, dass ich jede Situation hinnehmen muss, ohne mal zu hinterfragen. Dein Wille geschehe. Auch das klingt sehr glaubensstark. Aber das ist nicht die Kapitulation vor der Willkür Gottes, sondern das kann auch durchaus bedeuten, dass ich den eigentlichen Willen Gottes kenne und Gott damit konfrontiere. Und das ist echte Beziehung. Vertrauen und Reflexion. Miteinander im Gespräch sein. Und diese Bitte um Erneuerung hier aus unserem Psalm, die erinnert mich ein bisschen an meine Töchter. Sie bitten mich jeden Tag um Erneuerung. Unser Thema ist Handyzeit. Unsere Jüngste hat jeden Tag so 1,5 Stunden frei. Und da kann sie alles tun und lassen, was sie will. Doch es ist immer das Gleiche. Die Zeit ist alle und man kann darauf wetten, es gibt garantiert noch irgendeine Sache, die sofort und dringend nur über das Handy zu regeln ist. Ich brauche noch Handyzeit. Du hattest 1,5 Stunden. Ja, aber gerade eben hat Lisa die Hausaufgaben geschickt und da war die Zeit gerade um und jetzt muss ich da dringend noch mal schauen. Und ich weiß, sie hat von diesen 90 Minuten ca. 89 mit sinnlosem Zeug wie Instagram und Co. verbraten. Und dann gebe ich doch nach. Meine Tochter weiß aufgrund unseres Miteinander tief in ihrem Herzen, dass ich sie lieb habe. Und dass ich trotz aller Regeln und vermeintlicher Strenge ihr grundsätzlich zugewandt bin. Und in dieser Sicherheit, die sie da hat, bittet sie unverhohlen um das, was sie meint zu brauchen, trotz des Bewusstseins, dass sie eigentlich selber dafür verantwortlich ist, dass es jetzt gerade nicht so läuft und dass auch manche Sachen, die sie da tut, bei Papa nicht so gut ankommen. Und diese Art von Sicherheit, das ist auch das, was den Beter des Psalms so mutig macht. Gott liebt uns. Gott möchte das Beste für unser Leben. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott, der Herr, spricht, denn er verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Das ist die Erkenntnis des Beters. Er achtet auf das, was Gott zusagt. Und hat tief in seinem Innern diese Sicherheit, auch wenn gerade vielleicht die äußeren Umstände etwas anderes widerspiegeln. Und das darf auch unsere Sicherheit sein. Wir achten auf Gottes Versprechen. Wir halten fest an seinen Verheißungen und Zusagen und wir dürfen unbeschwert mit ihm darüber im Gespräch sein. Und natürlich ist es auch wichtig zu analysieren. Sag mal, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Grundsätzlich ist uns Gott zugewandt, aber es ist längst nicht alles egal und Gott macht das schon irgendwie. Es darf uns auch bewusst werden, und dem Beter ist es bewusst, dass der Grund für Missstände, für Differenzen das eigene Verhalten ist. Der Beter nennt es die falschen Wege. Und er bittet ganz konkret Gott darum, die Führung zu übernehmen. Lass nicht zu, dass wir wieder auf diese falschen Wege abbiegen. Wir haben uns falsch verhalten. Und ja, wir stehen auch akut in der Gefahr, dass das immer wieder passiert. Und so geht es uns auch. Und es ist wichtig, dass wir Gott nicht nur darum bitten, an den Stellen einzuspringen, wodurch uns die Dinge aus dem Ruder laufen, sondern ihm auch die Führung anzuvertrauen. Da geht es um Demut, um Selbsterkenntnis und Umkehr. Und darauf liegen Gottes Verheißungen. Zu Salomo hat Gott gesagt im 2. Buch der Chronik, Kapitel 7, wenn mein Volk, wo das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und liebe Geschwister, es geht eben nicht nur um ein bisschen mehr Handyzeit oder Erfolge beim Fußball, sondern es ist existenziell. Liebe und Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Das ist das, was Gott verspricht, wovon der Beter auch überzeugt ist, dass das kommen wird. Und das ist diese sprichwörtliche heile Welt, nach der sich jeder Mensch sehnt, erst einmal völlig unabhängig von der eigenen Glaubensauffassung. Und der Beter weiß die richtige Adresse. Er vertraut darauf, dass diese Glückszustände auf Gott zurückgehen. Und er es letzten Endes ist, der dafür sorgen kann und der dafür sorgen wird. Und er hat eine Strategie. Er benennt uns den Weg zum Heil. Im Vers 10, da heißt es, ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihm die Ehre geben, und unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Und dieser Vers, der begeistert mich. Je öfter ich ihn lese, umso mehr fasziniert mich das. Und wenn ihr zu Hause seid und die Bibel nehmt, dann rahmt euch diesen Vers ein, weil der echt wichtig ist. Da steckt eigentlich alles drin. Jede Geschichte in der Bibel, jedes Kapitel, jeder Brief könnte eigentlich mit diesem Vers überschrieben werden. Der Plan Gottes wird hier auf den Punkt gebracht. Er will uns Heil geben. Er will das Land mit Herrlichkeit füllen. Und es steckt der ganze Fahrplan drin, wie wir dieses Heil, den Frieden, die Gerechtigkeit, wie wir das erhalten, indem wir Gott die Ehre geben. Das ist Grundvoraussetzung für alles. Und wenn du jetzt denkst, okay, ich muss Gott die Ehre geben, dann hör gleich wieder auf damit. Grundsätzlich ist es vielleicht richtig, aber es wird dich nicht fröhlich und glücklich machen, wenn es bei dem Muss bleibt. Gott die Ehre geben ist eben nicht nur einfach eine Aufgabe. Es soll kein Pflichtprogramm sein und es ist auch nicht eine bloße, lösungsorientierte Betriebsanleitung für ein gelingendes Leben. Das haben ganz viele Menschen versucht und trotzdem ist die Welt nicht besser geworden. Gott die Ehre geben kann nicht nur ein Müssen sein, sondern das ist ein Wollen. Ich will Gott die Ehre geben, weil ich erkenne, dass er so gut ist. Und natürlich auch, weil es gute Folgen für mich hat. Den Gedanken bekommen wir ja nicht ganz raus. Gott die Ehre geben ist kein Pflichtprogramm, sondern es ist eine bewusste Entscheidung des Wollens. Und um zu diesem Wollen zu kommen, um diese Entscheidung treffen zu können, ist es immer gut, sich eben diese Zusagen Gottes immer wieder vor Augen zu führen, sich immer wieder damit beschäftigen. Und wir können darauf vertrauen, dass dieses zugesagte Heil nicht ausschließlich eine Vision ist, die für die Ewigkeit bestimmt ist, sondern ganz irdisch ist auch der Schreiber des Psalms davon überzeugt, dass sein Land von Gottes Herrlichkeit erfüllt sein wird. Er spricht davon der Gegenwart. Wenn ich Gott die Ehre gebe und nicht mir selbst, dann hat das Auswirkungen. Dann hat es Auswirkungen auf unser menschliches Miteinander und da werden jetzt schon Dinge heil. Auch Jesus hat da keinesfalls auf die Ewigkeit vertröstet, sondern ist immer wieder betont, dass Frieden und Gerechtigkeit ganz konkret in unserem irdischen Leben möglich sind. In Lukas 17 fragen die Pharisäer, wann kommt denn das Reich Gottes? Und Jesus antwortet, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn wir Gott ehren, dann wird das konkret. Aber wie ehren wir Gott? Wie sieht das ganz praktisch aus? Nun, zunächst einmal heißt es, ich mache mir bei allem, was ich tue, bewusst, dass es Gott ist, der die Dinge lenkt und der das Gelingen schenkt. In Jakobus 1,17 heißt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Wenn mir etwas gelingt, dann hat es eine Ursache. Mein Arm, meine Hand, die mich dazu befähigen, etwas besonders geschickt zu tun, geschickt gestalten zu können, das hat Gott mir gegeben. Die Stimme, die ich erheben kann, um zu singen oder um eine gute Rede zu halten, die kann ich zwar trainieren, aber zunächst einmal sollte ich mir bewusst machen, dass er es ist, der sie mir geschenkt hat. Und keinen einzigen Euro, den ich angehäuft habe, den ich durch harte Arbeit vielleicht verdient habe, hätte ich, wenn Gott nicht der ursprüngliche Geber wäre. Und ich möchte mich darin üben, Gott dafür die Ehre zu geben und deshalb auch Ehre, die ich selbst empfange, weil ich etwas gut kann, eins zu eins ihm weiterzugeben, weil sie ihm eigentlich gebührt. Wenn David Alaba beim Champions League-Sieg ein T-Shirt trägt, auf dem steht, meine Kraft liegt in Jesus, dann ist das genau sein Ziel. Die Ehre, die Trainer oder Fans ihm zuteil werden lassen, weitergeben an den, dem sie eigentlich gebührt. Oder wenn Johann Sebastian Bach unter jedes seiner Werke schreibt, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Natürlich darf ich mich freuen, wenn mir etwas besonders gut gelingt. Oder wenn Menschen beeindruckt sind von dem, was ich leiste. Aber indem ich mir bewusst mache, ich will eigentlich Gott dafür die Ehre geben, dann werde ich selber unabhängiger von dieser Anerkennung, von dem Lob. Und da muss ich nicht dafür kämpfen, sondern in mir wächst ein Frieden und zusätzlich das Vertrauen in die Größe Gottes. Gott ehren heißt außerdem, ihn ernst nehmen, ihm vertrauen, ihm zuzutrauen, dass er handelt. Gott ehren heißt auch ganz praktisch, aus dem Vertrauen heraus, das in unserem Leben umzusetzen, was er uns empfiehlt. Ich will Gott die Ehre geben, indem ich seine Gebote halte. Und dann sind die Gebote eben keine gefühlten Einschränkungen mehr, sondern sie werden mir zum Wegweiser für mein Leben. Und Gott ehren heißt, aus der Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus heraus leben und handeln. Die Zusage in unserem Psalm ist, unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Und danach sehnen wir uns doch. Aber wir können diese Welt nicht aus unserer eigenen Kraft heraus besser machen. Wir können auch keinesfalls erwarten, dass die Welt um uns plötzlich besser wird, weil Politiker klare Entscheidungen treffen oder sich das eigentlich Gute im Menschen durchsetzt. Wir erkennen da im Alten Testament immer wieder dieses gleiche Muster. Menschen haben verwegene, manchmal auch gut gemeinte Pläne und kommen auf die Idee, das alles ohne Gott zu probieren. Und dann managen sie ihr Leben nach den eigenen Regeln. Sie sind der Meinung, dass ihre Ansätze, ihre politischen Entscheidungen, ihre zwischenmenschlichen Versuche von Beziehung, dass das ohne Gottes Regeln wesentlich besser und unabhängiger funktioniert. Und das geht immer schief. Und dann erinnern Sie sich, wie das früher war, so wie in unserem Psalm. Das echte Heil kommt durch Gott. Gott segnet sein Volk und es geht ihnen gut. Echter Friede kommt nicht durch Stromsparlampen, durch grüne Außenpolitik, Solaranlagen, was auch immer. Es gibt auch keine Medizin für echten Frieden. Es wird auch keinen echten Frieden geben, wenn wir endlich alle geimpft haben oder endlich alle überzeugt haben, dass Impfen nichts bringt. Ganz kommen wir ja an diesem Thema nicht vorbei. Aber wie spannend wäre es, wenn wir die Leidenschaft, die wir so dieser Tage aufbringen oder an den Tag legen, um unser Gegenüber von unserer Meinung in Sachen Gesundheitspolitik zu überzeugen, wenn wir diese Leidenschaft nutzen und an den Tag legen, um darauf aufmerksam zu machen, wie gut und wichtig es ist, Gott die Ehre zu geben und dass so das echte Heil in unser Land kommt. Und es ist gut und wichtig, dass wir uns an die Erlebnisse erinnern, wo wir Gott ganz konkret erlebt haben. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinschaft. Miteinander die Taten Gottes reflektieren. Das hilft uns in den Zeiten, wo es gilt, durchzuhalten. Und der Psalm 85 zeigt das deutlich, dass es auch immer wieder wichtig ist und ganz besonders wichtig, mit Gott darüber im Gespräch zu sein. Und dazu mache ich euch heute ganz besonders Mut. Gott möchte, dass wir ehrlich mit ihm reden. Dass wir ihm sagen, wenn wir unzufrieden sind, wir dürfen ihm das sagen. Und dass wir ihm die Ehre geben. Und wenn wir uns an konkreten Stellen sein Eingreifen wesentlich deutlicher wünschen, dann bitten wir ihn doch darum. Aber vor allem lasst uns alles daran setzen, ihm mit unserem Leben immer mehr Ehre zu geben, weil dadurch Frieden und Gerechtigkeit in unsere Familien, in unsere Gemeinschaft und in unser Land kommen. Amen.